Aus Liebe erwählt, um Frucht zu bringen. Das ist heute das Thema. Und ich möchte einen Text mit euch teilen aus dem Johannesevangelium, wo es um das Bleiben in Jesus geht. Er in uns und wir in ihm. Und ich denke, das ist auch ein Text, der sehr gut passt in diese Zeit, wo wir so herausgefordert sind und vielleicht empfinden es auch einige von euch, je länger, desto mehr. Man kann sich natürlich auch an vieles gewöhnen, aber es ist auch ermüdend. Jemand hat über diese Zeit mit dem Virus gesagt, es wird vieles erschüttert, aber das Unerschütterliche bleibt. Finde ich einen ganz wichtigen Satz. Das Unerschütterliche bleibt. Und Jesus ist gestern, heute und morgen derselbe. Er wird bleiben. Und unsere Beziehung zu ihm wird bleiben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auf diese Beziehung Acht haben. Und manches zeigt sich vielleicht auch in dieser Zeit, wie stabil und tragfähig diese Beziehung ist. Ob sie nur in unserem Kopf ist, in unseren Worten oder in unserem Herzen, dass uns diese Beziehung zu Jesus wirklich trägt. Johannes 15 ist ja ein Teil der Abschiedsreden von Jesus, Abschiedsreden kurz vor seinem nahen Tod. Und wenn man weiß, dass man die nächsten Tage sterben wird, wird man Wesentliches sagen. Das ist auch bei uns so, wenn wir es wissen, denke ich, wird es bei den meisten so sein, dass wir uns beschränken auf das Wesentliche. Und so war es bei Jesus auch. Er hat Dinge gesagt, die ihm sehr, sehr wichtig waren und die er unbedingt noch seinen Jüngern sagen wollte. Ich lese den Text Vers 1 bis 16. Ihr könnt mitlesen. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, Kraft des Wortes, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so auch ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich auch euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf. Liebt einander. Große Zusagen, die Jesus uns gibt. Ich habe dich erwählt. Ich habe dich erwählt, Frucht zu bringen. Wenn wir den Vater bitten, in seinem Namen wird er es uns geben. Ich liebe euch so, wie der Vater mich liebt. Ich habe mein Leben aus Liebe für euch gegeben. Eure Freude soll vollkommen werden. Ihr seid meine Freunde. Ich gebe euch teil an allem, was ich von Gott, meinem Vater, gehört habe. Wenn das nicht sinnstiftend ist, was für ein Vorrecht, ihn zu kennen. Dazu hat er uns bestimmt und das schenkt er uns. Lass uns das einfach mal aufnehmen in uns. Also einfach mal, es ist leicht gesagt, so einfach ist es eben nicht, dass es vom Kopf ins Herz rutscht. Dafür müssen wir es immer wieder kauen und verdauen und in uns aufnehmen. Ich habe dich erwählt, sagt Jesus. Bei dem Thema Erwählung fällt mir immer eine Session aus unseren Sportstunden in der Schule ein. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, wahrscheinlich. Wir haben irgendein Spiel gespielt, weiß ich was, Volleyball, Basketball, Völkerball, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Und dann wurden zwei gefragt, die sollten dann ihre Mannschaft auswählen. Und natürlich haben sie zu Besten zuerst gewählt. Und dann war immer so die Frage, also ich war in diesem Spiel nicht gut, das habe ich auch nicht gerne gemacht, ich habe viel lieber geturnt und so geschwommen. Aber dieses Spiel habe ich nicht gern gemacht und ich war da nicht so gut. Und dann war immer die Frage, boah, wann nehmen sie mich endlich? Oder bin ich die Letzte? Und das war einfach unangenehm, als Letzte übrig zu bleiben. Ja, dich nehmen wir dann auch noch. Jesus hat auch seine Mannschaft zusammengestellt. Aber er hat gesagt, ich will dich und 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 dich. Ja, ich habe mich nicht getäuscht. Ich will dich. Ich meine dich. Und für was hätte er uns gerne? Für zweierlei. Um uns zu lieben und damit er in uns Frucht ausprägen kann. Für die Liebe passt eigentlich ein anderes Bild noch besser als das mit der Mannschaft. Diejenigen von uns, die verheiratet sind, die wissen das. Ich sag's euch nochmal, ihr seid die Auserwählten eures Partners, eurer Partnerin. Euer Mann hat aus den vielen Frauen, die es gab, euch auserwählt. Eure Frau hat aus den vielen Männern, die es auch noch gab, euch auserwählt. Hey, ja, sagt's euch gerne nochmal. Das ist toll. So ist es bei Jesus. Wir sind auserwählt, damit er uns seine Liebe schenken kann. Er wollte dich, er wollte dir Leben schenken. Er hat dich erwählt, um seine Liebe zu geben. Nicht zuerst für einen Dienst, sondern für diese Liebesbeziehung, für dieses Lieben und geliebt werden, für dieses Geben und Nehmen. Und das gilt allen von uns. Er beschreibt diese Beziehung mit dem Wort der Freundschaft und er setzt es ab von dem Knecht. Ein Freund ist eingeweiht in das, was der Freund denkt und fühlt. Freunde geben einander Anteil an dem, was sie bewegt. Freunde, wenn es eine tiefe Freundschaft ist, dürfen das Herz des anderen ein Stück spüren. Sorgen, Nöte, Freuden, das teilen Freunde miteinander. Und das gilt für unsere Beziehung zu Jesus. Er teilt das mit uns. Wir sind nicht irgendwelche Knechte, die Arbeit für ihn leisten müssen, sondern er hat uns als seine Freunde erwählt. Was für ein Vorrecht. Gut, dann gibt's noch einen scheinbar kleinen Haken. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Okay, muss ich doch was tun, dass ich sein Freund bin, dass ich seine Freundin bin. Was ist das für ein Haken? Ich habe dann noch mal ein bisschen nachgeschaut. Er sagt uns ja genau in diesem Kapitel einiges von dem, was er von uns erwartet. Und tatsächlich, was erwartet er von uns? Dass wir dranbleiben an ihm, dass wir uns von ihm lieben lassen. und dass wir einander lieben. Das sind die Gebote, die in diesem Text und vor allen Dingen im Johannesevangelium vorkommen. Darum geht es ihm. Das sind seine Gebote. An ihm bleiben und aneinander bleiben und ihn lieben und einander lieben. Durchaus herausfordernd, einander zu lieben, beständig, in Treue, auch in der Gemeinde. Aber ja, das ist es. Das gehört zu dieser Freundschaft dazu. Das Zweite, er hat uns berufen und erwählt, Frucht zu bringen. Das heißt, er möchte mit jedem von uns in diesem Leben auf dieser Welt Frucht bringen. Und diese Frucht ist so unterschiedlich, wie wir unterschiedlich sind, wie wir unterschiedliche Begabungen haben und unterschiedliche Lebensgeschichten. Wenn wir darüber nachdenken, was Frucht sein könnte, fällt uns vielleicht zuerst ein, ja, so Menschen, die beruflich viel zustande gebracht haben, sind vielleicht fruchtbar in ihrem Leben. Oder die, die viele Kinder gekriegt haben und tolle Enkel haben, sind fruchtbar in ihrem Leben gewesen. Und dann gibt es die anderen, die das alles nicht haben und denken, naja, mein Leben ist nicht fruchtbar. Aber ich glaube, Jesus hat andere Maßstäbe. Wenn ich über Frucht im Leben nachdenke, fällt mir eine ganz liebe Freundin aus der Vineyard Bern ein, Conny, die vor einigen Jahren jetzt schon Ende 40-jährig gestorben ist. Sie hatte noch 3 Teenagerjungen zu Hause. Und sie war sehbehindert schon als junge Frau und war wirklich eine unglaublich fröhliche Frau. Die hat immer Freude und Heiterkeit verbreitet. Ich habe sie sehr, sehr gemocht. Und sie hat durch das, wie sie mit ihrer Krankheit und mit ihrem Sterben umgegangen ist, unglaublich viel Frucht gebracht. Oder ich denke an das, was Catherine von ihrem Bruder Kevin erzählt. Kevin war ein Mann mit Down-Syndrom und er war ein fröhlicher und er war bekannt im Dorf und alle haben ihn gemocht und er hat Fröhlichkeit verbreitet. Ich habe ihn auch mal kurz kennenlernen dürfen bei der Hochzeit von deiner Tochter und er ist mittlerweile schon im Himmel und bei der Beerdigung waren vor Corona-Zeiten ganz viele Leute, das ganze Dorf und alle haben ihn gemocht. Der hat Frucht in seinem Leben gebracht. Und jedes Elternteil, die ein geistig behindertes Kind bekommen, für die ist das erstmal eine Katastrophe. Aber was steckt da auch drin an Potenzial, wenn wir diese Menschen annehmen, als ein Geschenk Gottes. Kevin war ein Geschenk Gottes. Trotz aller Herausforderungen, die es sein Leben mit sich gebracht hat, sicher auch für seine Eltern, besonders am Anfang. Ich glaube, in jeder Lebensgeschichte ist Frucht verborgen und Jesus will sie wachsen lassen. Das ist ja erstmal die Frage, was ist denn gute Frucht? Ich fange jetzt mit dem Gegenteil an, was ist denn ungenießbare Frucht? Und ich glaube, das wissen wir auch, ungenießbare Frucht. Es gibt Menschen, die sind sehr begabt, haben sehr viel Fähigkeiten und sind total arrogant, wollen immer im Mittelpunkt stehen, lassen keinen anderen hochkommen und dienen nicht, sind nicht bereit zu dienen, sind nicht bereit, auch mal etwas Einfaches zu tun. Das ist keine gute Frucht. Das ist ungenießbar, das ist unreif. Aber das gibt es. Es kann sein, dass die Besten sozusagen die ungenießbarsten sind. Was für eine Chance für die, die nicht die Besten sind. Aber eine Herausforderung, die viele Gaben haben. Natürlich muss diese Frucht auch nicht immer ungenießbar sein. Sondern wem viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt. Und wer es einbringt im Dienen, ist ein wunderbarer Segen für seine Mitmenschen. Und da kennen wir sicher auch einige, die ganz viel mitbekommen haben und es wirklich einsetzen für ihre Mitmenschen und ihre Umgebung. Wie wächst Frucht? Es braucht gute Bedingungen, gute Erde, Sonne, Wind, Wasser, Nährstoffe und Nährstoffe. Beschneidung. Das lesen wir ja auch in diesem Text. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab, und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Und jetzt möchte ich euch mal mit in den Weinberg nehmen, und dann schauen wir gerade mal ein paar Weinbergbilder an. Das ist im April schon, erstaunlich schon so viel im April. Ich habe leider kein Bild gefunden vom Winter. Der Weinstock wird ja zurückgeschnitten, sodass wirklich nur noch dieser hölzerne Stock da ist und eine oder zwei Reben, mehr nicht. Und so überwintert die Rebe, und dann im April ist sie schon so, und dann kommt der Weingärtner und beschneidet sie. Und ich habe das Vorrecht gehabt, das mal mitzukriegen, und habe ihn interviewt, weil ich immer an das Gleichnis dachte und dachte, ich möchte das doch jetzt mal wissen. Und er hat tatsächlich die nochmal ziemlich brutal beschnitten. Jetzt nehmen wir mal das nächste Bild, da sehen wir, das ist schon, da gibt es zwei Trauben, ne, an einer Rebe, und das ist zu viel. Also der hat nicht nur die Reben abgeschnitten, die keine Trauben hatten, sondern der hat Reben abgeschnitten, die schon Trauben getragen haben. Und dann habe ich ihn gefragt, wieso machen Sie das? Da ist doch schon Frucht. Und dann hat er gesagt, ja, einmal, die Frucht wird nicht so dick, wenn da so viel ist. Also es muss reduziert werden, weniger ist mehr. Und zum anderen, das ist ein junger Weinstock und der hat noch keine tiefen Wurzeln. Und ich muss ihn beschneiden, damit er tiefe Wurzeln kriegt. Und tatsächlich hat ein Weinstock eine Wurzeltiefe bis 15 Meter. Wahnsinn. Jetzt können wir mal weiter gucken. Ja, und so ist es dann im Herbst. Da sind dann viele Reben wieder neu gewachsen und pralle Frucht. Ich fand das besonders interessant mit der Wurzel. Das wusste ich bisher nicht. Ich wusste nicht, dass sie so tiefe Wurzeln haben, aber tiefe Wurzeln brauchen wir, damit wir ans Wasser kommen. Und das gilt für uns genauso, wenn wir es übertragen. Wir brauchen tiefe Wurzeln für unser Leben. Und tiefe Wurzeln wachsen durch Beschneidung. Wie geschieht Beschneidung in unserem Leben? Ja, das Leben selber macht es. Und ich habe da nochmal drüber nachgedacht, wie es ist jetzt in dieser Viruszeit. Und ich glaube, wir werden da sehr beschnitten. Und diese Zeit ist ja so eine sehr herausfordernde Zeit, eine sehr krisenbehaftete Zeit, und Krisen in unserem Leben bringen immer das hervor, was in uns ist, das verstärkt es. Wenn wir ungeduldig sind und in einer Krise sind, sind wir noch ungeduldiger. Wenn wir Angst haben, also eher so in unserem Leben leicht Angst haben, in einer Krise wächst die Angst. Wenn wir misstrauisch sind, generell in unserem Leben, in einer Krise wird sie stärker. Und dann ist es sehr unterschiedlich, wie wir reagieren auf die Krise. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, auch unter uns. Die einen reagieren mit einer massiven Angst, die trauen sich überhaupt nicht mehr raus und nicht mehr irgendwo hin, weil sie Angst haben vor Ansteckung. Ist berechtigt, ja, aber es gibt so eine übersteigerte Angst vor Ansteckung. Andere tun sich unglaublich schwer mit den Regeln und reiben sich daran und haben wahnsinnige Probleme, sich daran zu halten und sich unterzuordnen. Andere empfinden massive Einsamkeit und merken daran, dass sie offensichtlich doch nicht richtig gesättigt werden von Jesus. Dass sie das nicht kennen, dass sie allein sein können und Jesus sie sättigt. Oder auch sie merken dann, ey, so tiefe Beziehungen habe ich gar nicht. Ich kann jetzt gar keinen anrufen und mein Herz ausschütten. Da fehlt mir was. Oder andere flüchten sich in Verschwörungstheorien und Misstrauen gegenüber Regierenden und gehen in Opposition zu allem und jedem. Was ist deine Herausforderung? Was ficht dich an? An welcher Front kämpfst du? Vielleicht gibt es noch eine, die ich jetzt gar nicht genannt habe, weil sie nicht präsent ist. Also bei mir gibt es da schon so einen Punkt. Und bei unterschiedlichen Leuten würde ich jetzt auch denken, der einen Punkt oder den anderen habe ich schon bemerkt. Und was heißt jetzt das Beschneiden? Das Beschneiden heißt, ich halte genau das Jesus hin, was er durch diese Krise in mir hervorkommen lässt und mir auf einmal sagt, ach du Schreck, ich dachte, das hätte ich hinter mir. Was ist das, was da rauskommt? Woher kommt diese Angst? Woher kommt die Rebellion? Woher kommt meine Rücksichtslosigkeit? Woher kommt meine Einsamkeit? Was ist da noch nicht heil? Und ich halte es Jesus hin und er kann daran arbeiten und es verwandeln und die Frucht meines Lebens durch das Ganze reifer und genießbarer machen. Und so werden meine Wurzeln tiefer. Eine riesige Chance, Krisenzeiten nicht nutzlos verstreichen zu lassen, nicht nur zu hoffen, dass sie bald zu Ende sind. Und ich dachte, vielleicht dauert sie ja deshalb so lang, weil Gott noch nicht fertig ist mit uns. Keine Ahnung. Aber er möchte die Frucht unseres Lebens genießbar und reich und reif machen. Es ist nicht viel, was er von uns verlangt. Einfach nur, dass er an uns arbeiten darf. Ich komme nochmal auf Conny zurück. Conny war wirklich ein großes Vorbild für mich. Und sie hat um Heilung gebetet und gleichzeitig sich auf ihr Sterben vorbereitet. Sie war 2 Monate vor ihrem Tod noch auf einer Vineyard-Konferenz. Sie hatte so einen Liegestuhl mitgebracht und lag dann in der ersten Reihe mit ihrem Liegestuhl. Und dann konnte sie zwischendurch auch schlafen, wenn sie zu viel war. Und sonst war sie dabei. Wir haben uns dann verabschiedet und gesagt, entweder bis nächstes Jahr oder dann bis im Himmel. Dann treffen wir uns wieder. Und sie hatte ja 3 Teenager-Söhne. Und Martin hat sie 4 Wochen vor ihrem Tod noch interviewt im Gottesdienst in Bern. Das Interview habe ich auch. Ihr könnt das gerne von mir haben. Ich kann euch das schicken. Und dann fragt Martin sie, ja, wie ist das jetzt mit deinen Söhnen? Und sagt sie, ja, das ist schon traurig, dass ich sie verlassen muss. Aber ich musste da umdenken. Jesus hat mir gesagt, er wird sie versorgen. Und dann habe ich sie in seine Hände losgelassen. Ja, und das hat sie getan. Ich bin jetzt an der ganzen Familie nicht so nah dran, dass ich weiß, was aus allen Söhnen geworden ist. Aber auf alle Fälle ein Sohn, das ist der Jüngste, der ist auch noch blind. Und der macht sein Leben wunderbar mit Jesus. Und er dient Jesus, ist inzwischen erwachsen und ist ein wunderbarer junger Mann geworden, der auch mit seiner Blindheit umgehen kann. Er ist als Kind mit 11 Jahren erblindet. Also es muss uns nicht gut gehen in unserem Leben, um reiche Frucht zu bringen. Wir wünschen uns natürlich, dass unser Leben wunderbar gelingt. Und dann gibt es so Gedanken, ja, ein Leben ohne Ehe kann doch nicht erfüllt sein, ein Leben ohne Kinder kann doch nicht erfüllt sein, ein Leben ohne einen guten Beruf kann doch nicht erfüllt sein, ein Leben ohne dies und das kann doch nicht erfüllt sein. Nein, das stimmt nicht. Oder ein kurzes Leben kann doch nicht erfüllt sein. Das stimmt nicht. Die Frucht wächst aus dem, was wir zulassen, was Jesus aus uns machen kann und wie er unsere Lebensgeschichte gebrauchen kann für seine Welt. Darum geht es und er kann alles gebrauchen. Ja, so lade ich euch, uns ein, unsere Grenze, die Grenze unserer Vorstellungskraft zu überschreiten und dieses zu erwarten, dass Gott aus unserem Leben etwas Gutes machen kann, Frucht wachsen lassen kann. Und ich lade uns ein, uns ihm immer wieder hinzuhalten. Das gilt mir genauso wie euch, dass ich das tue. Mich ihm hinhalten in den Krisen, die ich im Moment erlebe, dass er das gebrauchen kann, um Frucht wachsen zu lassen. Jesus, danke. Das ist so gewaltig, dass du uns erwählt hast. dass du uns erwählt hast, zuerst mal, um uns zu lieben, um uns deine Liebe zu schenken. Und du hast dein Leben hingegeben für jeden von uns. Und du hast uns erwählt, egal wie gut oder schlecht wir sind, in einer bestimmten Disziplin. Und danke, dass du Frucht ausprägen möchtest, wachsen lassen möchtest aus unserem Leben. Dass du unser Leben fruchtbar machst. Herr, wir halten uns dir hin. Handle an uns. Nimm die Dinge, die uns herausfordern in unserem Leben und mache daraus etwas Gutes. Vergib uns, wo wir gejammert haben und wo wir dir Bedingungen gestellt haben und gesagt haben, nein, so und so und so hätte ich es gerne und so will ich es nicht. Hilf uns, uns dir hinzugeben, dass du wirken kannst, dass du uns gestalten kannst und unser Leben fruchtbar wird. Danke. Danke für diese Perspektive. Danke für diesen Sinn, den du damit in unser Leben hineinlegst, der nicht zu Ende ist, wenn irgendeine Krise kommt und sei sie noch so schlimm. Danke, Jesus. Amen.